Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Gegen das Vergessen und die Verführung des Denkens. Zum 110. Geburtstag des Dichters Czesław Miłosz. Von Gunnar Lamart-Türk. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Der Tag war so glücklich. Der Nebel fiel früh herab. Ich hatte im Garten zu schaffen. Die Kolibris rasteten an der Blüte des Kaprifoliums. Es gab in der Welt kein Ding, das ich hätte haben wollen. Ich kannte niemanden, den ich beneiden müsste. Was Böses geschehen war, habe ich vergessen. Ich schämte mich nicht, zu denken, ich sei, wer ich bin. Ich spürte keinerlei Schmerz im Leibe. Aufgerichtet sah ich das blaue Meer und die Segel.
Eins mit der Welt und mit sich ist, wer hier spricht. Czesław Miłosz hat dieses Gedicht 1971 geschrieben. Der glückliche Tag, den er schildert, war, wie der Titel des Gedichts Gabe verrät, ein Geschenk. Für ein paar Stunden hatte er das Böse, das geschehen war, vergessen. Es war ihm selbst reichlich widerfahren. Dafür spricht schon, dass er sein Gedicht im kalifornischen Berkeley schrieb. Denn der im heutigen Litauen geborene polnische Dichter lebte hier im Exil. Und er hatte, gedrängt von geschehenem Unrecht und Leid, immer wieder an das geschehene Böse erinnert. So heißt es in einem anderen Gedicht:
Du, der du dem einfachen Menschen Leiden bereitest, der du platztest vor Lachen über sein Elend, wähn dich nicht sicher. Nicht vergisst es der Dichter. Du kannst ihn töten. Ein neuer erhebt sich. Taten und Gespräche bleiben bewahrt im Gedächtnis.
Ein Dichter, der die Erinnerung an die Opfer der Geschichte wachhält. Einer der bedeutendsten literarischen Zeugen der Schrecken des 20. Jahrhunderts. Das war Czesław Miłosz. Zugleich auch ein großer katholisch geprägter religiöser Dichter, der den Echos und Stimmen nachspürte, die aus einer jenseitigen himmlischen Welt in die diesseitige hineinwirken. Als junger Mann erlebte Miłosz die Besetzung Polens durch die deutsche Wehrmacht und die Rote Armee und all den Terror, all die Gewalt, die damit verbunden waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er zunächst für die kommunistische Regierung tätig, bis er 1951 mit ihr brach. Von da an lebte er im Exil, zunächst in Frankreich, dann in den USA. Als Heimat blieb ihm nur die Sprache, das Polnische, in dem er zeitlebens seine Gedichte schrieb. Sie war sein Halt, wie der Slawist Hans Christian Trepte erläutert.
1950 hat er Folgendes gesagt: Der Verlust der Sprache und der Heimat kommt einem Selbstmord gleich und damit dem Ende einer Karriere als Schriftsteller. Sprache war also Heimat, sie war Mittlerin und das schöpferische Wort. Und vielleicht auch noch mal ein Zitat: Die Sprache ist meine Mutter. Im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Und gewiss auch mein Haus, mit dem ich durch die Welt ziehe.
In der Sprache bewahrte Miłosz nicht nur das Geschick anderer auf, auch sein eigenes und alles, womit er sich befasste, was ihn plagte und freute, was ihn fesselte und ängstigte. Dafür musste sie gepflegt und immer feiner ausgebildet werden, damit sie so präzise und einprägsam wie möglich eingesetzt werden konnte. Im Gedicht »Meine treue Sprache« schrieb Miłosz:
»Ich stand dir zu Diensten. Nacht für Nacht stellte ich Töpfe mit Farbe dir hin, damit du die Birke, das Heupferdchen und den Dompfaff hast, die mein Gedächtnis bewahrt hat.«
Musik. Czesław Miłosz veröffentlichte schon früh Gedichte. Als Jurastudent in Wilna war er tonangebend in einer avantgardistischen Dichtergruppe. 1933 debütierte der damals 22-Jährige mit der Poemsammlung »Gedicht von der erstarrten Zeit«. Miłosz zählte sich zu den sogenannten Katastrophisten. Sie sahen die Gesellschaft in Auflösung und vom Untergang bedroht. Miłosz entwarf eine Art Endzeitbild.
»Alles vergangen, alles vergessen. Nur Rauch auf der Erde und lebloses Gewölk. Und über den Flüssen schwelende Flügel aus Asche. Die vergiftete Sonne zieht sich zurück und Verdammnis dämmert her von den Meeren.«
Die dunkle Vision nahm ab Herbst 1939 konkrete Gestalt an, als Deutschland und die Sowjetunion Polen überfielen. Miłosz hielt sich in Stawisko, nahe dem besetzten Warschau, auf und erlebte die Knechtung Polens, die tägliche Erniedrigung und Gewalt. Er gehörte zu jenen Intellektuellen, die in den Untergrund gegangen waren. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs näherte er sich dem Marxismus, erschüttert vom Ausmaß der geschichtlichen Katastrophe und wohl auch auf der Suche nach einem Zukunftsbild. Von 1945 bis 1951 war er im diplomatischen Dienst der Volksrepublik Polen tätig.
Er war polnischer Kulturattaché in New York und in Washington und 1950 war er Sekretär der polnischen Botschaft in Paris geworden. 1951 hat er einen Artikel veröffentlicht in der bedeutendsten polnisch-liberalen Exilzeitschrift Kultura, die auch die Pariser Kultura genannt wird, mit dem Titel Nie. Nein. Und darin hat er seinen Bruch mit dem Kommunismus dargelegt und hat in Frankreich um politisches Asyl gebeten.
Miłosz hatte auch mit der Theorie gebrochen, mit der das neue Regime seine Herrschaft begründete. Viele polnische Intellektuelle sehnten sich nach einem Gedankengebäude, das der Geschichte eine innere Folgerichtigkeit und ein Ziel zuschreibt, das alles geschehene Unrecht und Leid erklärt. Denn sie hatten Geschichte vor allem als zerstörende Macht erlebt. So erlagen sie dem dialektischen Materialismus von Marx nicht nur aufgrund des Drucks der neuen Machthaber. Das versuchte Miłosz mit seinem 1953 erschienenen Essayband »Verführtes Denken« aufzudecken. Darin beschrieb er auch, wie die kommunistische Ideologie alle vorigen kulturellen Äußerungen zunichte machte und mit der Behauptung ihrer Wissenschaftlichkeit eine alle Schichten verbindende Weltsicht bereitstellen wollte.
Der Lastwagenfahrer und der Liftboy lesen die gleichen marxistischen Klassiker wie der Direktor oder die Redakteure des Verlagshauses, bei dem sie beschäftigt sind. Der Tagelöhner und der Historiker können sich auf der Basis ihrer gemeinsamen Lektüre verständigen. Der dialektische Materialismus hat alle miteinander vereinigt. Und wie einst bestimmt eine Philosophie, das heißt die Dialektik, wieder alle Äußerungen des Lebens. Ja, diese Philosophie wird wieder mit dem Respekt betrachtet, den man nur der Macht zu zollen pflegt, von der Nahrung, Glück und Sicherheit abhängen. Der Intellektuelle ist auf einmal wieder ein nützlicher Mensch geworden.
Mit seinem Buch »Verführtes Denken« wollte Miłosz die westlichen Intellektuellen erreichen, deren teils naive, teils ignorante Bejahung des Marxismus ihn empörte. War er mit seinem Buch gegen die Verirrung des Denkens angetreten, so nahm er in seinen Gedichten immer wieder die schmerzliche Rolle des Zeugen der Grausamkeiten seines Jahrhunderts wahr. Im Gedicht »Campo di Fiori« vergleicht er den Marktplatz in Rom mit einem Platz neben dem Warschauer Ghetto. Wie in Rom das Markttreiben kurz nach der Verbrennung Giordano Brunos munter weiterging, so vergnügten sich die Warschauer auf einem Kettenkarussell, von dem aus sie auf das brennende Ghetto schauen konnten.
Der Wind trieb zuweilen schwarze Drachen von brennenden Häusern. Die Schaukelnden fingen die Flocken im Fluge aus ihren Gondeln. Der Wind von den brennenden Häusern blies in die Kleider der Mädchen. Die fröhliche Menge lachte. am schönen Warschauer Sonntag.
Miłosz lieh seine Sprache nicht nur den Schrecken. Er nutzte sie auch, um das Schöne festzuhalten und immer wieder, um seine Heimat wachzurufen. Was die Landschaft und die Orte seiner Kindheit, das ländliche Litauen, anlangt, so waren sie ihm schon früh entschwunden. Lange, bevor er ins Exil ging, schrieb er 1937 das Gedicht »In meiner Heimat«. Als ob er vorausschaut, sagt er, er würde dorthin nicht wiederkehren.
In meiner Heimat, in die ich nicht wiederkehre, gibt es im Wald einen riesigen See, darüber Wolken, wunderbar schwere. Sie fallen mir ein, wenn ich rückwärts sehe. Dieser Dornensee schläft in meinem Himmel. Ich neige mich und sehe, was dort versank, den Glanz meines Lebens, auch das, was mich bangt, bis dass der Tod meine Form erfüllt für immer.
Gerettet und beheimatet in der polnischen Sprache, rettete und bewahrte Miłosz darin Erinnerungen, Geschichte und Natur. Aber auch die Spuren einer anderen Welt, die in die diesseitige hineinwirkt. Er nannte sie den anderen Raum. Auch dieser Raum war eine, wenn auch brüchige und ersehnte Heimat für ihn. Dabei spielte zweifellos auch seine katholische Erziehung eine Rolle. So schrieb er in Krieg und Besatzung 1943 ein Gedicht mit dem schlichten Titel Glaube.
Glaube, das ist, wenn man ein Blättchen sieht, treibend im Fluss oder ein Tröpfchen Tau und weiß, sie sind, weil sie notwendig sind. Schließt man die Augen oder träumt sogar, so ist doch auf der Welt nur das, was war. Das Blatt treibt hin im Wasser und im Wind.
Später drückt Miłosz die Anklänge an den anderen Raum anders aus. Über 40 Jahre nach Glaube heißt es in dem Gedicht Sinn:
Wenn ich sterbe, sehe ich das Unterfutter der Welt. Die andere Seite, hinter dem Vogel, dem Berg und dem Untergang der Sonne. Sie rufen danach, die wahre Bedeutung zu entziffern. Was nicht gestimmt hat, wird stimmen, was unbegreiflich, wird begriffen. Und wenn es kein Unterfutter der Welt gibt, wenn die Drossel auf dem Zweig überhaupt kein Zeichen ist, nur eine Drossel auf dem Zweig, wenn Tag und Nacht aufeinander folgen, ohne einen Sinn zu beachten, und es nichts auf der Erde gibt, außer der Erde.
Hier macht sich Zweifel hörbar. Der andere Raum ist also für Miłosz keine dauernde Gewissheit. Aber er hält daran fest, dass es so etwas wie das Unterfutter der Welt gibt, wie er hier schreibt. Er spricht auch von der umgestülpten Welt, die sich erahnen lässt. So im Gedicht von den Engeln.
Die umgestülpte Welt, das schwere Gewebe, bestickt mit Sternen und Tieren, durchwandelt ihr, die wahrhaftigen Nähte betrachtend. Ihr rastet hier kurz, wohl in der Morgenstunde bei klarem Himmel, in der Melodie, die ein Vogel nachsingt, oder im Duft der Äpfel im Abenddämmer, wenn Licht die Gärten verzaubert.
Dass bei Czesław Miłosz die andere Welt, die jenseitige, die ins Diesseits hineinwirkt und mit ihm verwoben ist, immer wieder aufscheint, geschieht vor dem Hintergrund, dass Leid und Böses in der Welt vorhanden sind. Geleugnet werden darf das nicht, und manchmal muss auch vor Gefahren gewarnt werden. In seinem Prosawerk Ulro sieht Miłosz eine düstere Vision.
Ich sah die Abwesenheit, das Reich der Gegenerfüllung, die Strafe eines auf immer verlorenen Versprechens. Falls in den Jurten aus Sperrholz, Gummiresten und schmutzigem Blech die einstigen Bewohner der Erde noch immer mit Klappern rasselten, so war es vergeblich. Diesmal war es wirklich des Alten und Neuen Testaments Ende. Und die sich nach dem Königreich sehnten, gleich mir, verwilderten in den Bergen, die Nachfahren eines geschändeten Mythos.
Hier ist aller Ausblick auf eine andere Welt genommen, weil sie missachtet und verleugnet wird. Miłosz warnte immer wieder vor einem radikalen Materialismus und einer alles religiösen entkleideten Welt. Deren Bild zeichnete er hier, das Ende des Alten und Neuen Testaments, wie er es ausdrückte. Es ist eine Mahnung, was geschehen könne in der Welt, auch in Europa, dass Miłosz als eine von der Antike und vom Christentum geprägte Heimat vieler Völker in Ost und West am Herzen lag. Er meinte, Europa müsse seine christliche Prägung wieder aktivieren. Im Buch Ulro dagegen haben sich die Kirchenvertreter ganz der Verführung der herrschenden Ideologie und ihren Machthabern ergeben.
Nicht, dass man große Illusionen hinsichtlich der eingefleischten Gewohnheiten der kirchlichen Hierarchie gehegt hätte, die sich immer instinktiv wie eine Sonnenblume zur Sonne den weltlichen Machtzentren zuzuwenden pflegte. Doch jetzt machte man schon gar keinen Hehl mehr daraus. Und die Nacht, vor der man sich nunmehr verneigte, war die den Massen von der Wissenschaft aufgezwungene antichristliche Denkweise.
Verführtes Denken und ausgelöschte Erinnerung, ausgelöschte Religion und vor allem ausgelöschte Geschichte führen zur totalen Versklavung. Ihre Geschichte ist für Menschen und Völker der Grund, auf dem sie stehen, aus dem sie ihre Eigenart und Kraft beziehen. Werden sie ihnen geraubt, das war für Miłosz gewiss, dann sind sie den Technokraten der Macht ausgeliefert, so wie es in einem bitter-sarkastischen Gedicht anklingt. Es trägt den vielsagenden Titel »Höhere Argumente zugunsten der Disziplin« aus einer Rede im Rat des Weltstaates im Jahre 2068. Dort lässt Miłosz die Machthaber sagen,
»Darum sei es klar und mit Nachdruck gesagt, ist unsere Herrschaft auch hart. Sie ist nicht ohne ihre Billigung.« Den neuesten Angaben zufolge flüstert die Mehrheit im Schlaf, gesegnet sei die Zensur und der Mangel auch.
Czesław Miłosz rang zeitlebens darum, in der Sprache Geschichte und Landschaft Leid und Verluste zu bergen. Aber auch die Schönheit der Welt und den Vorschein einer dahinterliegenden Wirklichkeit. Dafür hat er 1980 den Nobelpreis für Literatur erhalten. Danach erst wurde er in Polen veröffentlicht. Aber er war dort nicht unbekannt. Die in der oppositionellen Gewerkschaft Solidarność vereinten Arbeiter kannten seine Gedichte. Die Verse vom Dichter, der die Leiden des einfachen Menschen nicht vergisst, haben sie als Inschrift für ein Denkmal ihrer im Freiheitsringen getöteten Kollegen gewählt. Ihrem geistlichen Förderer und Ermutiger Papst Johannes Paul II. Widmete Miłosz zu dessen 80. Geburtstag eine Ode, deren erste Zeilen lauten:
Wir kommen zu dir, Menschen mit schwachem Glauben, damit du uns stärkst mit dem Vorbild deines Lebens und uns befreist von der Angst vor dem Morgen und dem kommenden Jahr. Dein 20. Jahrhundert wurde berühmt für die Namen machtvoller Tyrannen und für den Untergang ihrer räuberischen Staaten. Du wusstest, es musste geschehen. Du lehrtest uns Hoffnung. Denn Christus allein ist der Herr und der Gebieter der Geschichte.
Die Ode für den Papst schrieb Miłosz im Jahr 2000, 4 Jahre bevor der, wie sein Freund Josef Brodsky sagte, größte Dichter unserer Zeit starb. Ein Mann, der sich als Europäer verstand, mit der antiken und der christlichen Prägung. Bewohner eines Europas, das er als Familie sah, in der das östliche Europa dem westlichen gleichwertig ist. Der litt unter der Missachtung Osteuropas und unter dem Exil. Und der diesem Leiden mit seiner dichterischen Sprache begegnete. Gegen Ende seines Lebens schrieb Czesław Miłosz diese Zeilen:
Als der Tod schon nahe war, dachte der Dichter bei sich: Es gab wohl keine Obsession und keine törichte Idee meiner Zeit, in die ich mich nicht Hals über Kopf gestürzt hätte. Man sollte mich in die Wanne setzen und mich so lange bürsten, bis der ganze Schmutz von mir abgewaschen ist. Und doch, gerade durch diesen Schmutz, konnte ich ein Dichter des 20. Jahrhunderts sein. Und vielleicht wollte es der Herrgott so, damit ich ihm von Nutzen sei.